Es ist eine einfache Frage, aber ist die Antwort auch einfach? Wie geht's Ihnen?
Generell geht es mir so mittelprächtig. Also immer mal wieder greift momentan die Depression nach mir und versucht, sich auf die Schulter zu setzen. Aber dank meiner Therapie und meines Krankenhausaufenthaltes habe ich ja Techniken gelernt, um die Depression nicht auf die Schulter kommen zu lassen. Und die wende ich halt jetzt gerade verstärkt an.
Ist das, also fällt es Ihnen leicht, diese Frage grundsätzlich zu beantworten, wie es Ihnen geht? Also ist es einfach, Gefühle und Emotionen einzuordnen bei sich selbst?
Ja, für mich ist es einfach, weil ich es gelernt habe, das einzuordnen. Und ich habe auch gelernt, einzuordnen, welches Gefühl tatsächlich ich bin und welches eben nicht ich bin, weil es von außen kommt. Also, die Frage an sich kann ich doch leicht beantworten. Im Smalltalk natürlich einfach mit Ja. Aber wenn es tiefer geht, dann führe ich es auch schon gerne aus. Genauso wie ich es auch gerne vom Gesprächspartner hören möchte,
Hm.
jedes.
Ich habe gehört bzw. gelernt, dass es manchmal einfacher fällt, wenn man eine Skala nimmt von 1 bis 10, weil man sich da irgendwie einordnen
Ja,
kann. Würden Sie.
Klassiker. Also die Skala bei mir, also wenn 1 super ist und 10 schlecht ist, dann würde ich jetzt momentan zwischen 5 und 6 tendieren.
Okay. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Ich sage jetzt aber erstmal Hallo und herzlich willkommen im Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler. Hallo Armin Rösel, schön, dass Sie dabei sind.
Sehr gerne, hallo.
Ja, die Depression gehört zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere ja am meisten unterschätzten Erkrankungen. Was steckt eigentlich dahinter? Welche Anzeichen gibt es und wie komme ich da auch wieder raus? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Zur Einordnung bei Ihnen. Sie sind depressiv, Mitglied der Deutschen Depressionsliga und sagen Sie mir jetzt erstmal, was die Depressionsliga eigentlich ist, welche Aufgabe hat die, was macht ihr?
Die Deutsche Depressionsliga ist der einzige bundesweit aktive Patientenverein für Menschen mit unipolarer Depression. Wir setzen uns auf allen Ebenen für die Antistigma und vor allem Aufklärungs- und Informationsarbeit ein. Wir informieren und wir klären auf. Auch in der Arbeitswelt sind wir tätig mit Arbeitgeberseminaren. Großes Ziel ist es, dass die Depression, die ja gerne als Volkskrankheit bezeichnet wird, auch in der Gesellschaft und in der Versorgung als Volkskrankheit behandelt wird. Also wir sind im Endeffekt ein Lobbyverein für die Depression. Klingt komisch,
Ja, wollte ich
aber
gerade sagen.
wir setzen uns dafür ein, dass die Depression salonfähig wird. Das will heißen, dass man sich nicht mehr schämen muss, darüber zu sprechen,
Ja.
was ja für den Betroffenen wichtig ist.
Ja, Sie sagen jetzt, es klingt ein bisschen komisch, so Lobbyarbeit, aber nehmen Sie das selbst auch so wahr, dass es noch weiter dringend Lobbyarbeit bedarf? Oder würden Sie sagen grundsätzlich, dass das besser geworden ist? Wie ist so Ihre Einschätzung?
Also ich war vor 12 Jahren mit einer ganz schweren Depression in der Klinik und damals war die Akzeptanz überhaupt nicht groß. Damals war Burnout gerade schick. Ich sage das bewusst überspitzt. Burnout war in, das war die Managerkrankheit und die Depressiven, das waren die Weicheier. So. Mittlerweile hat sich's doch Gott sei Dank ein bisschen geändert und verbessert, nicht zuletzt dank der Arbeit auch von uns. Und auch von Prominenten wie unserem Schirmherrn Thorsten Sträter, der sich offen zu dem Thema äußert und auch zu seiner eigenen Depression, was eben anderen Menschen Mut machen kann. Mensch, ich bin ja doch nicht allein. Da arbeiten wir weiter. Es hat sich einiges getan in den letzten Jahren vor allem. Das ist gut. Aber die Politik hängt noch brutal hinterher und auch die Versorgung hängt hinterher. Und wie das jüngste Beispiel eines Plakates bei einem Bundesligaspiel des 1. FC Köln gezeigt hat, ist noch viel, viel Arbeit zu leisten. Auf dem Plakat hatten Fans geschrieben, gerichtet an den Geschäftsführer von RB Leipzig, von Burnout Max zu Alzheimer Eberl. Und damit wird die psychische Erkrankung des Burnouts, was eine Vorstufe zur Depression sein kann, einfach lächerlich gemacht und unterste Schublade.
Hm.
wenn jemand so etwas liest, der zum Beispiel in der Fankurve ist und selbst an Burnout oder Depression leidet, wird mit Sicherheit nicht zu seinem Fankumpel sagen, du übrigens, ich habe auch Burnout oder Depression, weil das nimmt man die ja nicht ernst scheinbar. Was folgt? Er sagt es nicht, er verschweigt es und holt sich vielleicht auch keine Hilfe, was dann in einer, wenn es ganz blöd läuft, tödlichen Spirale enden kann.
Ja, kommen wir zu Ihnen. Sie haben es jetzt schon so angesprochen, vor 12 Jahren ging es sozusagen bei Ihnen los. Beschreiben Sie einmal, wie war so damals Ihr Stand, wie ist Ihr Stand jetzt? Also wie ist Ihr Zustand, beziehungsweise wie war er?
Also ich hatte zunächst Angst- und Panikattacken, wusste erst gar nicht, wo die herkommen. Das wurde dann untersucht, erstmal organisch und natürlich die große Angst, ich habe Gehirntumor, was weiß ich, da wurde nichts gefunden. Und dann hatte ich das Glück, dass ein Arzt meinte, probier's doch mal bei einem Psychologen. Und das habe ich getan und da stellte sich schnell heraus, dass ich ein psychisches Problem habe. Daher auch die Angst- und Panikattacken herrührten. Die bekam ich dann einigermaßen in den Griff und war 2 Jahre in ambulanter Behandlung. Und dann bin ich nachts aufgewacht, einmal schweißgebadet, wusste nicht mehr genau, was ich fühle. Ich fühlte mich wie in einer riesigen Blase, in einem Gummiball, der über meinen Kopf gestülpt worden ist. Und hatte Angst, Panik und wusste nicht mehr ein und aus. Und dieses Gefühl blieb dann. Es ging nicht mehr weg über Wochen. Gepaart mit Schlaflosigkeit, Erschöpfung, körperlich und seelisch, Gedanken, nichts mehr wert zu sein, gar nichts wert zu sein, Konzentrationsschwächen. Ich habe mich auch nicht mehr gewaschen und geduscht, weil ich die Kraft nicht mehr hatte. Ich ging in die Arbeit, aber zu Zeiten, wo ich wusste, dass wenig Kollegen im Büro sind, um mich zu verstecken. Das hat unglaublich viel Kraft gekostet. Nachts, wie gesagt, konnte ich nicht schlafen. Dann kamen die Suizidgedanken plötzlich dazu und hörten auch nicht mehr auf. Auch nicht, als ich versucht hatte, die Suizidgedanken aus dem Kopf zu vertreiben, indem ich meinen Kopf ständig gegen den Türstock hämmerte. Was blieben, waren blaue Flecken und Schmerzen, aber die Gedanken blieben auch. Und ich war damals schon in ambulanter Therapie, eben wegen Angst und Panik. Mein Therapeut meinte dann nach einiger Zeit, Sie müssen in die Klinik, anders geht's nicht mehr. Und zwar jetzt sofort. Sie haben 2 Möglichkeiten, Sie gehen freiwillig oder ich weise Sie ein. Ja, dann bin ich in die Klinik und die haben mir tatsächlich das Leben gerettet.
Solltet ihr auch Suizidgedanken haben? Die telefonische Seelsorge bietet deine Anlaufstelle unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0111. Erreicht ihr 24 Stunden jeden Tag. Das Ganze ist auch anonym. Und auf der Webseite bietet die Telefonseelsorge auch eine Beratung per Mail oder Chat an. Wenn Sie jetzt so über diese Sachen aus der Vergangenheit reden, haben Sie das Gefühl, dass das ein anderer Mensch war, der das damals alles erlebt hat?
Ja, habe ich. Ich weiß, dass ich es war, aber in der Rückschau war es nicht der Armin Rösel, den ich auch kenne. Es gibt ein paar Teile, die mir auch in der Rückschau bekannt vorkommen aus meiner Kindheit und Jugend. Die konnte ich aber damals natürlich nicht einschätzen. Aber ähnliche Gefühle konnte ich jetzt oder kann ich jetzt besser einordnen, die ich damals schon hatte. Die Depression wird immer ein Teil von mir bleiben. Damit habe ich mich abgefunden, aber auch ein Stück weit angefreundet. Also sie ist jetzt nicht meine Freundin, aber ich weiß, dass sie in mir ist und ich weiß, wie ich mit ihr umgehen kann.
Haben Sie Angst vor dem Menschen von damals sozusagen, also vor sich selbst so in der Situation, weil die Situation einfach so erdrückend schlimm war, also wenn man den Kopf gegen den Türrahmen haut, also das ist ja, man muss ja innerlich irgendwas spüren, was einen dazu treibt und das hier irgendwie auch beängstigend ist, ne?
Also, ja, ich, wenn ich mich von außen selber betrachten hätte können, hätte ich auch Angst um diesen Menschen, und hätte wahrscheinlich auch Furcht, weil ich nicht weiß, ist der verrückt, wahnsinnig. Aber ich weiß, dass eben diese Gedanken so schmerzvoll und so quälend waren, die will ich, wenn es geht, nie wieder haben. Und dafür tue ich auch einiges, wenn ich merke, dass es wieder so weit kommen könnte. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das noch sagen darf, der Mensch hat aber seine Gefühle gezeigt, also der arme Nervösel von damals, und hat Gott sei Dank den Schritt in die Klinik gewagt. Also da bin ich bis heute stolz auf ihn, also auf mich.
Wie sind Sie in diese Situation gekommen? Also können Sie das rekonstruieren? War das schleichend? Wie ist es so weit gekommen? Wurde am Anfang das sich selbst schön geredet, von wegen, ach, das wird schon alles und es wird eben dann nicht? Wie ist das passiert?
Ja, also es gab so erste Phasen, die ich nicht einordnen konnte, mit Schlaflosigkeit und Müdigkeit, dann mit Konzentrationsmangel. Ich vergleiche es in meinen Vorträgen auch immer damit, ich nehme das Bild eines Rucksacks. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kommt mit einem unsichtbaren Rucksack auf die Welt. Und im Laufe des Lebens kommen Dinge hinein, die man selber hineinlegt oder andere hineinlegen. Dann kommen wieder Dinge raus, die man selber rausnimmt oder andere einem abnehmen. Viele Menschen können mit diesem Rucksack bis zum Schluss gehen. Bei manchen Menschen wird der Rucksack zu schwer. Sie können ihn nicht mehr tragen. Andere, die gleiche Schwere haben, können ihn tragen, weil sie halt vielleicht anders genetisch gebaut sind oder andere Erlebnisse von früher haben. Bei mir war es so, ich hatte posttraumatisches Belastungssyndrom aus meiner Kindheit, das habe ich bis heute noch, und noch zwei, drei andere Erlebnisse und Episoden. Und dann in dieser Phase kam dann noch hinzu, dass meine Familie und ich gerade mitten im Hausbau waren und meine Frau mit dem dritten Kind schwanger war. Und da kam dann, brach alles auf mich herein. Die Verantwortung des Baus, der Finanzierung, es war alles geregelt. Also auch ein Merkmal der Depression, man hat Existenzängste. Und ich habe den Bankberater, glaube ich, 10, 15 Mal am Tag angerufen und immer wieder nachgefragt, ob schon alles passt mit dem Kredit. Und der war Gott sei Dank geduldig und hat immer wieder gesagt, Herr Rösel, alles super abgesichert, alles bestens. Aber du glaubst es in dem Moment dann nicht mehr. Und das war dieser Hausbau, diese Verantwortung, das war bei mir wohl der letzte Stein, der dann den Rucksack für mich zu schwer gemacht hat.
Ja, einfach zu viel Überforderung, ne?
Zu viel Überforderung, genau. Zusätzlich war ich schon immer jemand, der auch ehrenamtlich viel macht, bis heute. Damals war ich auch noch Trainer einer Fußballmannschaft. Als ich merkte, ich habe die Kraft nicht mehr, hatte ich aber Angst aufzuhören, weil ich dachte, wenn ich jetzt als Trainer aufhöre, dann mögen mich die nicht mehr. Also dann habe ich keine Freunde mehr. Also habe ich das auch weitergemacht. Ja. Und ja, es war dann im Endeffekt natürlich zu viel. In der Klinik, in der Gesprächstherapie, sagte eine Psychiaterin zu mir, ein guter Jongleur im Zirkus jongliert mit 15, vielleicht 18 Bällen. Aber ich habe es mit über 20 versucht und das geht schief.
Ja, finde ich bemerkenswert, dass Sie das rückblickend so reflektiert einordnen können. War mit Sicherheit kein einfacher Weg, um da jetzt hinzukommen, wo Sie jetzt sind, um das einordnen zu können. Die Entstehung, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal die Symptomatik einer Depression oder die Entstehung, das ist ja auch immer eine individuelle Geschichte. Also das trifft jetzt nicht alles so wie bei Ihnen auf jeden anderen zu, ne?
So individuell wie jeder Mensch ist, so individuell kann die Depression auftreten und auch verlaufen. Also man muss jetzt keine, klingt jetzt vielleicht auch wieder komisch, aber man muss jetzt keine schwere Kindheit gehabt haben, um depressiv zu werden. Das ist keine Grundvoraussetzung. Also das kann aus dem Nichts kommen und erst im Laufe der Therapie erarbeitet man dann die Gründe und die Ursachen. Und so war es bei mir auch im Krankenhaus. Wir sind dann richtig das erste Mal tief eingestiegen in der Gesprächstherapie. Und dann kamen dann Dinge zum Vorschein wieder. Es war schwer für mich aus der Kindheit, Bilder, die ich schon lange vergessen hatte. Aber die brachen Unterbewusstsein während der Depression auf oder wieder auf. Und ich fragte dann auch, ja, also ich weiß ja, dass mein Vater Alkoholiker war, Choleriker war, mich misshandelt hat, das weiß ich alles, aber wieso bricht es jetzt aus? Und dann sagten die eben zu mir, ja, also beim der eine trägt es bis zum Schluss mit sich rum und kann damit leben, und bei anderen bricht es halt dann doch irgendwann aus. Ja. Da kann man keine Prognose treffen.
Ja, welche unterschiedlichen Formen und Symptome es bei einer Depression gibt bzw. geben kann, das sagt euch die Expertin im Video. Link zum Talk mit der Psychologin packe ich euch in die Beschreibung zu dieser Folge. Aber Armin Rösel, im Vorgespräch haben Sie mir ein Beispiel aus der Klinik genannt, in der Sie waren. Es hat mich noch lange beschäftigt. Thema Kaffee kochen, vielleicht erzählen Sie es nochmal selbst aus Ihrer Sicht.
Also in der Depression, in der Phase, in der ich war, war ich ja zu nichts mehr fähig, weder körperlich noch geistig, und man fühlt sich als der schlechteste Mensch der Welt, ohne Selbstvertrauen, ohne alles. In der Klinik, in der ich war, waren wir ungefähr 30 Patienten auf der Station, und einmal in der Woche hatten wir einen Gesprächsabend, in dem Schichten aufgeteilt wurden. Es war ein bisschen wie in einer WG. Jeder musste was machen. Abendessen abräumen oder eben in der Früh Kaffee kochen für die Ersten, die schon ab 5 aufstehen. Das heißt, um 6 ungefähr muss der Kaffee fertig sein. So. Und als ich das erste Mal an der Reihe war, hatte ich wahnsinnig Angst davor, weil ich nicht wusste, ob ich es schaffe, einen Kaffee zu machen. Wir sprechen hier nicht von einer vollautomatischen Maschine, sondern von einer ganz noch banaleren Industriemaschine. Kaffeefilter rein, Kaffee in den Filter rein, Wasser auffüllen, einschalten, aus. Also eigentlich nur 3-4 Sachen. Aber ich hatte so Angst zu versagen. Ich wusste nicht, wie ich diese Kaffeemaschine bedienen soll, dass ich die Nacht vorher nicht schlafen konnte, trotz Schlafmittel. Ich konnte mich aber nicht drücken davor. Ich musste es machen. Ist auch Teil des Konzepts der Klinik. Dann bin ich aufgestanden und bin in diese kleine Küche und habe halt den Kaffee gemacht. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich es gemacht habe, weil ich so neben der Spur war. Aber ich habe es geschafft. Und der Erste, der immer kam, das war der Thorsten. So hieß der. Und der Patient, der meinte, der Kaffee schmeckt gut. Und da war ich das erste Mal nach vielen Wochen stolz auf mich. Das war unfassbar. Also ich habe dann im Zimmer, im Bett vor Erleichterung geweint. Also wie gesagt, ich war Mitte 30 damals schon und habe mich so gefreut, dass ich den Kaffee hingebracht habe. Aber ja, so ist das Gefühl.
Was für eine scheiß Krankheit, ne?
Eine absolut beschissene Krankheit. Also ich wünsche sie keinem, wirklich keinem.
Auch wenn es Ihnen jetzt besser geht, Sie haben auch schon gesagt, Depression verfolgt Sie weiterhin in einer gewissen Weise. Wie muss ich mir das im Alltag vorstellen? Also welcher Teil davon ist noch da?
Das kann man so schwer sagen, weil es gibt so immer mal wieder auch sekundenweise Triggerpunkte, die man vorher gar nicht im Blick hat, die dann auftauchen und mit denen man binnen Sekunden lernen, ich sag mal, muss, umzugehen. Und es geht auch. Also ich habe zum Beispiel in der Therapie das Emotionssurfen gelernt, und das wende ich in solchen Fällen an. Das heißt, dass ich akzeptiere, dass dieses Gefühl nicht ich bin, sondern das Gefühl von außen auf mich kommt und ich derjenige bin, der jetzt aktiv ist. Nicht mehr nur reaktiv, das Gefühl auf mich niederprasseln lassen, sondern ich bin aktiv gegen dieses Gefühl. Das hat mich 2-3 Jahre gekostet, oder es hat so lange gedauert, bis ich dieses Surfen gelernt habe, aber jetzt kann ich es anwenden. Abends ist es wie bei jedem Menschen so, dass man den Tag reflektiert oder dass nochmal Gedanken von woher auch immer aufkommen. Und wenn ich merke, dass die Gedanken dunkler werden, dann versetze ich mich an Orte, wo ich gerne bin. Das mache ich dann oftmals mit Musik, die ich dazu höre. Und dann geht's mir wieder besser. Und ja, Es ist auch abends kommt es immer mal wieder vor.
Würden Sie sagen, dass das sehr anstrengend ist?
Ja, es ist anstrengend. Also es ermüdet vor allem. Es ist halt, es ist gemein für es ist für Außenstehende halt nicht sichtbar, welche Kämpfe da im Kopf abgehen.
Nee, ich wollte gerade sagen, was Sie für Außenstehende sagen, auch mal ein klassisches Vorurteil oder einen Klassiker zu bringen. Also Sie sitzen ja vor mir, haben jetzt zweimal, dreimal auch gelächelt. Also so schlecht kann es Ihnen jetzt nicht gehen, oder?
Ja, das ist ja auch das tatsächlich, warum ich immer noch nach 5 Jahren jetzt im Vorstand der Deutschen Depressionsliga motiviert bin, da ehrenamtlich mich zu engagieren. Weil Depression heißt ja nicht, dass du jetzt dein ganzes Leben lang raus bist aus dem Leben. Nee, du kannst ja wieder zurückkommen. Also zurück ins Leben ist ja auch unser Motto der Depressionsliga. Und durch mein Tun und meine Vorträge will ich eben anderen auch Mut machen und ihnen zeigen, hey, du kannst wieder so werden wie vorher. Klar, es gibt immer mal wieder Einbrüche, die sind möglich, aber du bist nicht weniger wert, nur weil du eine schwere depressive Phase hattest. Also wirklich nicht. Ja, meine große Angst war, dass ich nicht mehr schreiben kann. Also ich bin ja Journalist und Redakteur und das mache ich, seit ich Schülerzeitung mache, ist mit Leidenschaft. Und jetzt mache ich es wieder, seit Jahren wieder mit Leidenschaft. Du kannst wieder zurückkommen. Also, und ja, Depressive können auch lachen, warum nicht? Ja, wir sind auch nur Menschen.
Ja, wollte ich nur als
ich weiß, aber Sie werden lachen. Es hatten wir damals in der Klinik vor 12 Jahren eben, als Depression noch nicht so anerkannt war, hatten wir auch darüber gesprochen, Mensch, das wäre doch super, wenn man bei einer Depression richtig viele Pickel im Gesicht bekommen würde, sodass man den Menschen sagen kann, schau mal her, hier, ich habe Depression. Aber das ist halt das Gemeine an diesen seelischen Erkrankungen, dass man sie nicht sieht. Also gemein meine ich, dass es oftmals für Außenstehende halt schwer nachzuvollziehen ist und einem halt gerne auch mal unterstellt wird, man würde halt einfach nur simulieren. Aber gut, schwarze Schafe gibt es immer. Also gibt es auch bei der Erkältung. Mancher Arbeitnehmer oder Schüler geht beim ersten Husten nicht in die Schule. Da kann man auch drüber nachdenken, was man will. Aber wer tatsächlich eine Depression hat und sie erlebt, um Gottes Willen, das ist echt zum Kotzen. Das wünscht man keinem.
Aber was hat Ihnen denn am Ende geholfen? Sie sich selbst durch die Hilfe von Psychologen, Psychologinnen oder waren es auch Außenstehende? Also, weil Sie es doch angesprochen haben, es gibt schwarze Schafe, aber es gibt vielleicht ja auch Dinge, die einem helfen können von außen.
Ja.
Wie war das? Oder also was empfehlen Sie da?
Ja, also ich empfehle zuallererst professionelle Hilfe bei Facharzt oder wenn es eben nicht anders geht, in der Klinik. Ich bin heilfroh, dass ich in der Klinik war, weil die hat mir wieder Struktur gegeben. Das ist ganz wichtig. Man braucht wieder Struktur. In der Früh aufstehen, eine Aufgabe haben, den ganzen Tag über Aufgaben haben und sei es nur eine Stunde spazieren gehen, aber einen festen Zeitpunkt setzen. Da mache ich das. So, zwei ganz wichtige Aspekte. Meine Familie hat mich immer unterstützt, beziehungsweise so gelassen, wie ich bin. Da kam kein Druck. Und gleiches auch, und das war wahnsinnig toll, von meinem Arbeitgeber. Ich habe überlegt, sage ich es ihm oder nicht. Und ich habe es ihm dann gesagt, weil ich in der Klinik mit Patienten erlebt habe, die haben es dem Arbeitgeber nicht gesagt, aus Angst, den Job zu verlieren. Sind dann aber nach 1-2 Wochen wieder in die Klinik gekommen. Und wir so, was machst du wieder hier? Ja, ich konnte den Druck nicht aushalten. Ich bin wieder ins Loch gefallen. So. Und ich war erleichtert, als mein Arbeitgeber mir sagte, Herr Rösel, wir haben Verständnis, nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Sie brauchen sich keine Angst um Ihren Arbeitsplatz machen. Und da ist eine riesen Last von mir gefallen. Das ist auch ein Appell immer wieder an Arbeitgeber und Chefs, wenn Sie jemanden in der Firma haben, der an Depressionen leidet, unterstützen Sie ihn, geben Sie ihm Zeit. Er wird es Ihnen wirklich danken, wieder mit vollem Einsatz. Mir ist bewusst, dass bei einem 3-Mann-Handwerksbetrieb das nicht so leicht fällt, wenn jemand länger ausfällt, aber nichtsdestotrotz halten Sie an der Person fest. Und zu guter Letzt, Entschuldigung, weil wir das vorher mit den Freunden angesprochen haben, ich war positiv überrascht, dass zum Beispiel bei der Fußballmannschaft alle gesagt haben, hey Armin, kein Problem, ruh dich aus und wenn du wieder kommst, dann freuen wir uns. Also das hat alles sehr, sehr viel geholfen.
Setzt natürlich auch voraus, dass man selbst bemerkt, dass es einem nicht gut geht und dass man ja den Mut hat, sich zu offenbaren. Das sind ja auch wiederum, wenn wir über Überforderung auch bei Ihnen am Anfang gesprochen haben, Kaffee kochen, dann noch zu sagen, okay, ja, ich nehme jetzt die Kraft und sag's meinem Arbeitgeber, meinen Freunden, meiner Familie, das ist ja nicht ohne, ne?
Nee, das ist nicht ohne und ich weiß, dass es vielen schwerfällt. Es muss keiner so öffentlich damit umgehen, wie wir im Vorstand der Depressionsliga oder ich es tue oder ein Thorsten Sträter es macht. Da soll sich bitte keiner unter Druck gesetzt fühlen. Aber wichtig ist das Outing sich selbst gegenüber, sich einzugestehen, da stimmt was nicht, ich brauche Hilfe. Man muss jetzt nicht gleich mit jedem Arbeitgeber und Chef reden, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber man sollte doch mit ein, zwei Vertrauenspersonen reden und sich offenbaren, weil Reden hilft ungemein. Und aus der anderen Sicht, es hilft ungemein, wenn man jemanden hat, der zuhört. Also der wirklich zuhört, nicht so nebenbei zuhört, sondern wirklich zuhört. Da habe ich als Tipp so für ein intensives Gespräch das eigene Haus verlassen und spaziergehen oder in ein Café setzen mit dem oder derjenigen Person, weil im eigenen Haus ist man doch immer auch räumlich gefangen und es ist besser rauszugehen und woanders über das Thema zu reden. Also das hat mir auch geholfen.
Ich habe vor mehr als 2 Jahren eine Tochter gekriegt. Mein erstes Kind hat mich auch sehr überfordert. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war das auch eine böse Mischung. Ja. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich im Auto saß, einfach rechts rangefahren bin auf dem Weg zu meinen Eltern und einfach nur gesessen habe. Dachte, ich sitze jetzt einfach nur in diesem Auto und möchte einfach mal kurz meine Ruhe haben. Und es passierte einfach nichts, sondern ich wollte einfach nur sitzen. Das war, wo ich mich noch im Nachhinein immer sehr deutlich daran erinnern kann, dass ich gemerkt habe, wie überfordert ich in dieser Situation einfach bin, dass ich einfach zufrieden damit bin, dass gerade mal, auch wenn es nur 3 Minuten sind, nichts ist, weil ich wusste, ach, meine Eltern erwarten mich wieder und es ist wieder eine Anforderung, die auf mich zukommt und wie sollen wir das wohl regeln? Sich so Auszeiten zu nehmen, mal einfach nichts tun, das hat mir jetzt in mancher Situation geholfen.
Absolut. Also ein Tipp meines Psychiaters ist auch gewesen, wenn man von der Arbeit mit dem Auto heimfahrt oder mit der S-Bahn oder mit der Tram, egal, bevor man die Tür öffnet, vielleicht noch mal einmal allein um den Block gehen, damit man erstmal runterkommt, aber auch sich vorbereitet ein bisschen auf das, was einem hinter der Tür erwartet. Bei mir sind es ja 3 Kinder, also mittlerweile sind sie schon groß, aber trotzdem waren es 3 Kinder. Also nicht von einem Extrem ins andere fallen, quasi Arbeit raus, Haus rein, sondern wenn möglich die Zeit nehmen, einmal um den Block zu gehen oder einfach im Auto noch 5 Minuten allein sitzen bleiben und durchschnaufen. Oder im Auto, mache ich auch gern, ein Lieblingslied volle Kanne aufdrehen, bevor man dann ins nächste geht.
Ja, und die Heimatkrankenkasse unterstützt euch dabei. Es gibt spezielle Online-Training-Angebote zum Thema Achtsamkeit und Entspannung. Gibt da Übungen zur Meditation. Wer bei der Heimatkrankenkasse versichert ist, der hat jährlich Anspruch auf solche Maßnahmen. Insgesamt ja, bezahlt bzw. unterstützt euch die Heimatkrankenkasse mit bis zu 160 Euro im Jahr. Auch dazu findet ihr Details in der Beschreibung zu dieser Folge. Wollen wir aber nochmal über Freunde und Verwandte bei Ihnen sprechen. Gab es da jetzt so gar keine Probleme? Weil Sie sagten ja auch so, wenn manche nicht mitreden können, ist es ja nicht so wie, ach, ich habe eine Erkältung, dann weiß jeder, aha, der hat Schnupfen, dem geht's nicht gut, ich kann nachempfinden, wie man sich fühlt. Wenn man jetzt sagt, ja, ich bin depressiv, sagt einer, ja, das scheint blöd zu sein. Man kann ja gar nicht, also dass jemand nicht in der Lage ist, einen Kaffee zu kochen, kann ja jemand aus ihrem Fußballverein gar nicht so, wenn sie es ihm nicht erzählen, hat er ja gar nicht auf dem Schirm, dass das, wie schlimm es um einen steht. Und das war nicht irgendwie hinderlich oder war komisch oder hat eine Freundschaft belastet oder?
Überhaupt nicht. Also wie gesagt, da war ich echt positiv überrascht. Auch überrascht darüber, dass viele dann meinten, ach, ich kenne da auch jemanden, der. Oder, ach, diese Gefühle, ich hatte die auch schon mal. Und dann redet man darüber und durch das, dass ich so offen damit umgehe, auch im privaten Umfeld, sprechen mich auch immer mal wieder Menschen an und fragen nach, ob sie mal mit mir reden können. Da ich aber nicht jeden persönlich auf einen Spaziergang einladen kann, habe ich dann jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet, sodass die untereinander sich austauschen können. Und der Zulauf ist echt groß. Also das darf man mal nicht laut sagen, aber ich habe eine Warteliste, weil eine Selbsthilfegruppe ab einer bestimmten Anzahl, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Aber der Austausch untereinander ist total wichtig.
Was nicht hilft, sind so Sätze wie, jetzt reiß ich doch mal zusammen, es wird schon wieder, ne?
Genau. Sind vielleicht gut gemeint, ja. Also wirklich, ich unterstelle da keinem eine böse Absicht. Vielleicht hat es der eine oder andere meint das wirklich so lapidar und bescheuert. Aber um vielleicht ein wenig zu erläutern, warum solche Sätze schlecht sind. Ich hörte diese Sätze auch. Mhm. Also die waren tatsächlich nicht böse gemeint. Aber was löst es beim Depressiven aus in der schweren Phase? Es löst aus, okay, mein Freund oder die verlangen von mir, ich soll mich zusammenreißen. Ich kann mich aber nicht zusammenreißen. Ich schaffe es nicht. Also enttäusche ich ihn. Oh Gott, ich bin ja noch schlechter. Er wird noch enttäuschter sein von mir. Wahrscheinlich wird er mich wieder so ansprechen. Ich kann seinen Erwartungen nicht gerecht werden. Ich bin ein schlechter Mensch. Am besten ist es, ich suizidiere mich. Also nur diese Gedankenspirale mal erläutert, was so ein Satz in einem auslöst.
Ja.
Und er nimmt mich nicht ernst. Das kommt halt auch dazu.
Ja, und vielleicht auch nicht Fragen stellen, sondern machen. Also was kann ich tun? Überfordert ja dann manchmal auch. Ja, ich weiß gerade nicht, was du tun kannst. Essen, machen, ich weiß nicht. Einfach praktisch was tun. Essen vor die Tür stellen, einkaufen gehen. Ne?
Genau,
Telefonat erledigen.
Ja, das ist gut. Also nicht auch nachfragen, was kann ich tun, sondern tun, weil auf Nachfrage wird dir der Betroffene sagen, nichts. Weil er will ja eigentlich gar nichts, er will ja seine Ruhe haben. Nee, also dann tatsächlich aktiv sein. Zum Beispiel auch, wenn jemand Theaterfan ist, eine Theaterkarte, zwei besorgen und sagen, du, ich habe für übermorgen eine Karte gekauft, du gehst jetzt mit. Tatsächlich vor Tatsachen stellen manchmal auch, weil man braucht wieder Struktur. Allein hat man die Kraft, nicht rauszukommen.
Und zwingen also, im positiven Sinne die Hürde gemeinsam zu nehmen dann, ne?
Ganz genau. Wenn es natürlich nicht möglich ist, was ja der Fall sein kann, wenn der die Betroffene sagt, es geht nicht, ich kann nicht, dann ist höchste Eisenbahn für professionelle Hilfe. Aber nichtsdestotrotz solche Angebote machen, aktive Angebote machen.
Welche Botschaft ist Ihnen noch zum Schluss wichtig? Was wollen Sie noch mit auf den Weg geben?
Dass sich bitte zum einen keiner für eine Depression schämen braucht. Und die beste Depression ist die, die gar nicht auftritt. Also achten Sie auf sich selbst schon jetzt im normalen, ich sage es in Anführungszeichen, im normalen Leben. Nehmen Sie sich Zeit für Dinge, die Ihnen gefallen, die Sie gern machen. Nehmen Sie sich die Zeit, sprechen Sie auch mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner offen drüber und sagen Sie, einmal oder zweimal in der Woche brauche ich bitte eine Stunde für mich. Genau das Gleiche können Sie auch dann dem Partner oder der Partnerin anbieten. Aber diese Auszeiten sind unheimlich wichtig, denke ich. Also mir hat es unheimlich geholfen. Meine Frau und ich machen das bis heute. Wir sind jetzt 25 Jahre verheiratet und diese Auszeiten haben wir uns immer schon gegeben und jetzt noch mehr. Also achten Sie auf sich. Sie sind ja der wichtigste Mensch der Welt. Das meine ich aber jetzt nicht zu egoistisch, sondern eben achten Sie auf sich.
Ja, danke für Ihren Input und vor allem danke für die Offenheit. Ich glaube, das ist bei dieser Thematik sehr wichtig, aber ist ja auch Ihre Herangehensweise bei der Depressionsliga. Danke Ihnen dafür.
Ganz genau. Sehr gerne.